Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ja, wer kennt denn Alfred Judokus Quack noch? Okay, diese kleine Ente, die so in den, ich sag mal Ende 80er, Anfang 90er durch unsere Fernseher watschelte. Hermann van Veen hat sie erfunden und das Einzige, was ich von ihr noch weiß, ist eben diese Melodie. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich? Dieses Lied, warum bin ich so fröhlich? Wir schauen jetzt einen Fernsehauftritt an von Hermann van Veen. Lieben, wie spricht man den überhaupt aus? Van Veen oder Van Veen? Van Veen. Der Fernsehauftritt ist natürlich länger her, ja, ist jetzt auch qualitativ nicht so gut, aber da wird er gebeten, dieses Lied zu singen. Und da schauen wir mal rein. Ja, wer in Sachen Nahostkonflikt jetzt irgendwie komplexere oder differenziertere Meinung hat, also ärgert euch nicht darüber. Hermann van Veen verkörpert meines Erachtens so diesen ernsten Clown. Es ist immer irgendwie heiter und es ist nie oberflächlich. In der Kinderentenversion geht die Strophe auch anders. Da heißt es, er ist auch manchmal traurig, so abgrundtief traurig. Dann bin ich schaurig traurig, dann ist er schaurig traurig, dann tut ihm alles weh. Und dann fast verwundert, warum bin ich so fröhlich? Der ernste Clown, wo die Traurigkeit seinen Platz hat, warum bin ich so fröhlich? Eine leichte, glückliche, erstaunte Fröhlichkeit in einem ernsten Leben. So das Ziel meiner Predigt, eigentlich des Gottesdienstes, ist, dass ihr mit ungefähr sowas nach Hause geht. So eine Art Fröhlichkeit. So, jetzt ist das mit Judokus Quack einfach. Heute geht es aber um einen Text, den ich zur Grundlage habe. Und der ganze Römerbrief ist natürlich jetzt weniger Alfred Judokus Quack-mäßig leicht und locker. So, wir brauchen, um da einzusteigen, wieder so einen kurzen Rückblick auf das, was schon war. Also jedenfalls das, was ihr noch in Erinnerung haben solltet oder jetzt in Erinnerung kriegt, das versuche ich jetzt am Anfang nochmal zu sagen. Im Herbst haben wir zu den ersten vier Kapiteln schon mal 6 Predigten gehört. Also, was bisher geschah? Wir schreiben das Jahr 54, 55 ungefähr nach Christus. Da schreibt Paulus, der Gemeindegründer seiner Zeit, der maßgeblich daran beteiligt ist, dass diese Bewegung des Christentums sich über die damalige Welt ausbreitet. Natürlich nicht alleine, aber man weiß nicht, wie sich das entwickelt hätte ohne Paulus. Dieser Mann schreibt höchstwahrscheinlich in Korinth sitzend an die Gemeinde in Rom, die er nicht kennt, wo er auch noch nie war. Paulus hofft, selber nach Rom reisen zu können, aber er kann sich nicht ganz sicher sein, dass man dort so begeistert ist von seinem Vorhaben, dass er da jetzt vorbeizuschauen gedenkt. Denn um Paulus gibt es Konflikte. Der erste Konflikt, er hat Stress mit der religiösen Religion, aus der er kommt, dem Judentum. Denn er verbreitet die Lehre, dass der Messias Jesus die Türen dieser Religion für alle öffnet, für die Heiden öffnet, auch wenn das ein bisschen wertend klingt jetzt, aber ja, ist kein anderes Wort. So wurden sie halt genannt. So, das für alle geöffnet wird. Damit ist er aus Sicht des Judentums ein Ketzer. Er hat Stress aber auch mit dem Teil seiner eigenen Kirchen, dem judenchristlichen Teil, also den jüdischen Jesus-Nachfolgern, die ihm in dieser Jesus-Sache jetzt da zustimmen, aber die ungefähr so sagen, du stößt die Tür zu den Heiden viel zu weit auf. Dabei verlieren wir viel zu viel jüdisch. Du wirfst unsere jüdische Identität dabei über Bord und das geht nicht. Für sie ist er ein liberaler Irrlehrer. Ketzer ist schwer zu sagen, weil das war noch nicht so etabliert, dass man war ja noch im diese Religion war im Entstehen, die Lehre, ja, da das war noch Kämpfe, aber so für die Konservativen war er der viel zu weit Liberale, ihr Lehrer. Und er hatte Stress mit dem römischen Staat, der in der Regel nichts davon hielt, wenn eine, aus ihrer Sicht, jüdische Splittergruppe, die irgendwie so Jesus-Sonderlehren haben, jetzt aber plötzlich anfangen, Heiden, römische Bürger, zu missionieren. So. Und dann auch noch zu sagen, dass dieser vor 20 Jahren verurteilt und hingerichtete Wanderprediger der Herr der Welt sei, Kyrios, und nicht der Kaiser. Also für Rom, für den Staat Rom, ist er ein Unruhestifter. Also ich habe so gedacht, als Paulus musstest du schon ein breites Kreuz haben. Also mit so Konflikten eigentlich in alle Richtungen durch die Welt zu laufen und die Freude am Leben nicht zu verlieren. Der Anlass des Briefes ist jetzt der, dass Paulus den Römern sehr systematisch und durchdacht erklärt, was er eigentlich lehrt. Der will die für seine Sache gewinnen. Und diese Gemeinde hat auch harte Zeiten hinter sich. Sozusagen diese Konflikte hier, ja, die spielten sich auch in dieser Gemeinde ab, auch ohne dass Paulus da war. Gerade der Konflikt mit dem Staat. Man war mit dem Staat angeeckt. Viele Christen sind unter Kaiser Claudius vertrieben worden in den letzten Jahrzehnt ungefähr. Jetzt hat sich die politische Lage gerade gebessert. Der Nachfolger ist irgendwie ein netter Kerl. Nero übrigens, wir wissen, der war dann nicht so nett, aber am Anfang, das wird wieder freier, offener, so, es beruhigt sich. Aber da brauchst du als Kirche jetzt trotzdem nicht unbedingt gleich den Besuch von dem Mann, der jetzt nicht dafür bekannt ist, die Woden zu glätten, ja. Also wenn du als Kirche gerade so versuchst, bisschen gemäßigt unterwegs zu sein, bisschen unter Radar, ja, und jetzt kommt der vorbei, der überall für Wirbel sorgt, der den Ball nicht flach halten kann. Ja, das ist die Sorge, dass Paulus sagt, vielleicht sind die nicht so begeistert, wenn ich jetzt komme. Und darum sagt er quasi, ich erkläre euch mal. Ich erkläre euch mal, was ich glaube. Ich beschreibe euch mein Evangelium. Das ist das Evangelium von Jesus Christus, ja, aber so wie ich das weitergebe. Paulus verarbeitet deshalb so grundlegend seine Theologie, sein ganzes Leben, kann man fast sagen, seine Hoffnung, seine Vision, die Grundlage seiner Existenz. Darum ist das so ein Manifest geworden quasi. So, ich bin mit der Vorrede noch nicht ganz fertig. Ich will euch so ein bisschen mitnehmen, dass ihr in diesen Kontext reinkommt, in der dieser Brief geschrieben wurde. Vielleicht, dass wir uns nochmal da reindenken können. Diese kleine christliche Bewegung, ja, diese jüdische Jesusbewegung, das ist ja damals eine Bewegung innerhalb der jüdischen Religion. Das ist, böse gesagt, oder so ein bisschen abwertend gesagt, das ist eine jüdische Sekte. Also eine kleine Gruppe innerhalb einer Religion, die Sonderlehren hat. Ja, und mit dieser Jesus-Sache da. So, man könnte vielleicht schöner sagen, von der Innensicht her, das ist eine Erneuerungsbewegung. Was hier abgeht, ist Reformation dieser Religion, Judentum. Das ist die Hoffnung. Was dann aber passiert ist, das hier ist nicht eine Erneuerungsbewegung gewesen, die das hier reformierte, sondern eine neue Religion ist daraus entstanden. Paulus hofft, diese Bewegung, die mit Jesus von Nazareth begann, der Jude war, nicht Christ, die wird das Judentum zu ihrer eigentlichen Bestimmung führen. Ja, seine Hoffnung ist, das Judentum öffnet sich für alle Menschen und das ist auch im Judentum schon angelegt, stimmt auch. Aber was passiert ist, die Erneuerungsbewegung hat letztlich nicht die alte Tradition reformiert, sondern eine neue gebildet. Aber jetzt, wo dieser Brief entsteht, ist das hier quasi, deswegen da Fragezeichen, noch in der Schwebe. Was wird daraus? Reformiert sich eine Religion oder entsteht eine weitere? Paulus glaubt noch an Ersteres. So, jetzt kommt was Wichtiges und dann ist die Vorrede zu Ende. Wenn ihr bei Alfred Jodocus Quack ausgestiegen seid, dann steigt jetzt wieder ein, gedanklich. Das hier ist für heute wichtig. Der Rest mehr so für das alles, was so kommt. Paulus versucht im Römerbrief zwei Dinge zusammen zu denken. Denken ist ein bisschen wenig. Zusammen zu glauben, zu leben sozusagen. Aber gut, im Römerbrief jetzt mal zusammen zu denken. Die eigentlich nicht zusammen zu denken sind. die aber existenziell wichtig sind für diese Jesusbewegung, die sich heute Kirche nennt, aber auch für, wenn du dich dieser Bewegung zugehörig fühlst, dann müsstest du diesen Konflikt auch in dir kennen. Nämlich das eine ist, Gott ist ein Gott aller Menschen. Nicht ein Gott, Gott ist Gott aller Menschen. Gott, den das Judentum schon lange kennt, der sich in Christus gezeigt hat, ist Gott aller Menschen. Egal welcher Abstammung, aller. Paulus versteht Gott universal und damit hat er recht. Keine Grenzen mehr, Leute. So. Gleichzeitig sagt und denkt er, Gott ist Gott des ganzen Menschen. Also Gott beansprucht den Menschen voll und ganz. Und zwar jeden Einzelnen dieser aller. Ja, jeden Einzelnen von allen beansprucht er voll und ganz. Das ganze Handeln, seine ganze Liebe, sein ganzes Herz. So. Das Christentum ist keine Volksreligion, so in dem Sinne, sondern das ist ein persönlicher Glaube. Das betont er und er hat damit recht. So, aber da gibt's ein Problemchen hier. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber eine universale Religion, die alle meint, ist eigentlich erstmal nicht denkbar als eine Religion, in der auch jeder mit Haut und Haar dabei ist. Also du kannst dir das ja mal so vorstellen, es wäre jetzt dein Traum, alle Menschen für Sport zu gewinnen. Alle. Dann musst du den Anspruch sehr weit runterschrauben, was du jetzt Sport nennst. Du musst sagen, okay, auch Sport gucken ist passt auch. Häkeln auch. Also so, vielleicht auch Sport wenigstens irgendwie theoretisch gesund und gut finden. Auch, reicht auch. Du musst den Anspruch runterschrauben, damit alle dabei sein können. Sagst du aber, nee, ich meine eigentlich auch nicht nur Sport, ich meine eigentlich Fußball und ich meine eigentlich auch aktiven Fußball, ich meine eigentlich tägliches Training, eigentlich meine ich Fußballer werden. Und zwar bei dem Verein. Dann wird es schwer, alle zu gewinnen. Je höher also das Commitment einer Gruppe, ja, das die Hingabe sozusagen, desto kleiner ist die Gruppe in der Regel. Und je mehr mitmachen sollen, desto weniger Commitment kannst du verlangen. So, die Jesusbewegung aber sagt, Gott will alle und er will sie alle komplett, total. So, und Paulus sagt, genau das ist mein Traum und das geht. Das ist der Traum, den ich im Römerbrief beschreibe. Der Römerbrief beschreibt, warum das keine Illusion ist. Der Römerbrief sagt nicht, warum das ganz, ganz einfach ist, aber warum das keine Illusion ist. Und hier liegt eigentlich der Grund, warum man sagen kann, trotz angesichts dieser Welt, warum bin ich so fröhlich? Der Grund für eine überraschte Fröhlichkeit, die ich euch heute rüberbringen will. So, jetzt lese ich Römer 5, 1 bis 11. Und wer die bisherigen Abschnitte noch im Ohr hat, ich weiß, ihr habt die nicht im Ohr, aber wenn ihr jetzt anfangen würdet, Römerbrief von vorne zu lesen, die ersten vier Kapitel, dann würdet ihr jetzt bei Römer 5 plötzlich merken, wow, der Ton ändert sich. Der Ton ändert sich. Das wird weicher, fröhlicher, zuversichtlicher. Paulus kommt sozusagen aus seinen bisherigen Ausführungen bei so einem Wow an. Und das, was ich jetzt lese, deswegen kommen die beiden hier auf die Bühne, man muss dazu eigentlich eine Melodie summen. Das ist jubelnd geschrieben, jubelnd formuliert. Das ist lobpreisend, um mal so ein altes Wort zu benutzen. Und deswegen habe ich gedacht, ey, spielt irgendwas. Irgendwie. Und währenddessen lese ich den Text vor. Also das ist ein bisschen manipulativ, ich weiß schon. Aber dass ihr so ein bisschen das Fröhliche, Jubelnde darin hört. Fangen mal irgendwie an. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden, jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt, nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist diese erlöste, leichte, fast verwunderte Fröhlichkeit in einem ernsten Leben. Hier feiert jemand die Erkenntnis, auch das wollte ich eigentlich so machen, jetzt. Hier feiert jemand in diesem Text, den ich gerade vorgelesen habe, da, Römer 5, 1 bis 11, feiert jemand die Erkenntnis, dass Gott ein Gott aller Menschen ist, dass er alle meint und dass das erlebbar ist und dass er den ganzen Menschen meint und dass das erlebbar ist. Wenn etwas für alle ist und gleichzeitig für jeden und jeden Einzelnen tief verändert. Also wenn es darum geht, dass Menschen natürlich nicht einem Fußballverein beitreten, ja, aber ihr Leben ändern, eine gerechte Welt gestalten, Ressourcen miteinander teilen, selbstlos handeln, zur damaligen Zeit sogar bis dahin, dass das eventuell dein Leben kostet, weil Nero dann irgendwie doch kein Netter ist. Wenn es darum geht, so zu leben, dass Menschen aufblühen um dich rum, dass die Natur aufblüht um dich rum, Tiere, so zu leben, wenn es darum geht, Gott mehr zu vertrauen als allem, was man sonst vertrauen kann. Also so, das Herz, ja. Und trotzdem soll es alle betreffen, dann kann das eigentlich nur auf eine Art und Weise gehen. Das, was Paulus da beschreibt, das Evangelium selbst muss Menschen verändern, verwandeln. Das Evangelium Gott selbst verwandelt. Niemand muss sich ändern, sondern jeder wird verändert. Nur so ist das denkbar. Warum bin ich so fröhlich? Paulus beschreibt in diesem Kapitel heute und auch im nächsten noch diese Energie, die diese Verwandlung in uns auslöst. Und das sind drei Dinge, die ich euch sage. Die letzten zwei hängen eng miteinander zusammen. Die hängen alle miteinander zusammen, aber das letzte ist sogar 2a und 2b, aber ich habe es trotzdem mal in drei Punkte aufgeteilt. Das beantwortet die Frage, warum bin ich so fröhlich? Und das beantwortet die Frage, wie kann etwas, was uns total verändert, etwas sein, was trotzdem für alle leicht ist, dabei zu sein? Das Erste, was er sagt, wir haben Frieden mit Gott. Sagt er einfach so, du hast Frieden mit Gott. Eigentlich ist das von Natur aus etwas, worüber sich der Mensch nie wirklich sicher sein kann. Also wenn du irgendwie religiös aufgewachsen bist, oder zumindestens mit gewissen Idealen, Werten. Deine Eltern haben dir schon irgendwie beigebracht, das ist richtig, das ist falsch. So sind wir doch wahrscheinlich alle irgendwie aufgewachsen. Dann kennst du, hoffe ich mal, auch das Zurückbleiben hinter diesen Idealen. Also nicht, weil ich hoffe, dass du da zurückbleibst, sondern ich hoffe, dass, also wärst mir einfach unheimlich, wenn du das nicht kennen würdest. Vielleicht sogar kennst du das bewusste Rebellieren gegen diese Ideale. Und du kennst dann auch die Stimme deines Gewissens, die dir sagt, eigentlich solltest du. Das sind die Ideale, ob die jetzt aus deiner Erziehung kommen oder ob es deine eigenen sind, ja. Und die Stimme deines Gewissens sagen, eigentlich solltest du. Unsere Gesellschaft ist heute sicher keine christliche mehr, würde ich mal sagen. Aber ich würde sagen, die moralischen Standards sind so hoch wie nie. Ja, die Kirchen jammern ja immer alles, Werteverfall. Aber eigentlich, also ich weiß nicht, wann wir schon mal solche moralischen Standards hatten. Mein Gewissen meldet sich 10-mal am Tag. Es meldet sich, wenn ich morgens Wurst aufs Brot esse. Ja, ja, aber puh, Nutella, ja, so. Also, oder wenn ich das Auto nehme, aber auch das Fahrrad nehmen könnte. Oder wenn ein sexistischer Witz lustig ist. Oder so, ja, ich will das gar nicht lächerlich machen, diese Sachen, sondern das ist gut, dass wir sensibel werden. Aber ich will sagen, wir werden aber auch sensibler, glaube ich, in unserer Gesellschaft. Vielleicht nicht alle, ja, aber so. Für Diskriminierung zum Beispiel. Oder für Egoismus. Oder für Ausbeutung der Natur. Oder für gesunden Lebensstil und für was auch immer. Und je sensibler du bist als Mensch, so von deinem Wesen her, für diese Stimme deines Gewissens, desto mehr gibst du dir Mühe, dementsprechend irgendwie zu leben. Besser zu leben, sag ich mal. Oder vielleicht auch anders, wenn du mal erlebt hast, wie all diese Regeln dich einengen, gerade wenn es so religiöse Regeln waren in deiner Kindheit und du hattest nicht die Freiheit, da Ja oder Nein zuzusagen, dann hörst du vielleicht auf diese Stimme auch einfach gar nicht mehr. Also auf jeden Fall, auf manche dieser Stimmen hörst du nicht mehr. Es kotzt dich an, dieses ins Gewissen reden. So. Trotzdem will ich sagen, wenn du glaubst oder ahnst oder zumindest nicht für völlig sicher das ablehnen kannst, dass hinter deinen Idealen, sagen wir mal hinter den guten Idealen, Gott steht, ja, die höchste moralische Instanz, wenn du diese Ahnung wenigstens manchmal hast oder das sogar wirklich glaubst, dann liegt, ich rede jetzt mal von mir, dann liegt meine menschliche Natur eigentlich ständig von Natur aus mit ihm im Clinch, weil ich bleibe hinter diesen Idealen zurück. Also Frieden mit Gott, wie kann ich mir denn dessen sicher sein? Wenn ich für mein Handeln verantwortlich bin, wenn ich ahne, dem göttlichen Anspruch werde ich jetzt so, geht so gerecht. Ja, also wenn jetzt morgen Lebenszeugnisse verteilt würden und man würde mal sagen, oh, der Schmitter mal die letzten 45 Jahre, wie gut hat das der Welt denn getan, dass du da über sie gelaufen bist? Nur wie viele Leute haben denn davon profitiert? Was? So, wollen wir mal schauen, göttliches Feedback nach 45 Jahren, so Zwischenbilanz. Was würde ich dann denken? Also Frieden mit Gott. Kann ich mir dessen sicher sein, ohne dass ich an krankhafter Selbstüberschätzung leide und sage, ja, komm, lass mal gucken. So, ja. Frieden mit Gott, wie kann ich mir, kann, und Paulus sagt im Grunde, ja, kannst du. Du kannst dir sicher sein. Du und ich und du kannst, du hast, der sagt, wir haben Frieden mit Gott. Der sagt nicht, wir können darauf hoffen, der ist nett oder so. Der sagt, haben. Wir haben jetzt Frieden mit Gott. Du musst, andersrum, der muss nicht mehr seinen Frieden mit dir machen, hat er gemacht. Du musst vielleicht noch deinen mit ihm machen, kann sein, weil du, aber von seiner Seite, darum bin ich so fröhlich. Darum bin ich so fröhlich. Das verwandelt dein Leben, du hast Frieden mit Gott. Kannst du mal glauben. Musst du aber auch glauben. Denn es spricht irgendwie nicht so viel dafür, wenn man sich so umschaut oder wenn man sein eigenes Leben kennt. Paulus, warum bist du dir da so sicher? Warum bist du so fröhlich? Ja, noch wegen was anderem, sagt Paulus. Es ist eigentlich nichts anderes, würde ich sagen. Es ist das, was Ähnliches nochmal mit anderen Worten gesagt. Das ist der zweite Punkt. Da zitiere ich jetzt nochmal. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, Frieden mit Gott, so. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Da ist der Ernst des Clowns, ne? Die Nöte werden angesprochen. Das Leben ist immer wieder notvoll. Gott hat die Welt erlöst, aber sie ist gar nicht so richtig erlöst. Also irgendwie. Deine Nöte sind ganz sicher andere als Paulus Nöte jetzt. Der rechnet damit, vielleicht bringt mich die Leidenschaft für diese Bewegung irgendwann noch ins Grab. Ganz wortwörtlich. So. Unsere Nöte sind andere. Ich habe gedacht, ich rede jetzt nicht über einzelne Nöte, was das so sein kann, sondern ich versuche das mal mehr mit so einem Bild zu verbinden. Und du kannst da rein übersetzen, was so deins ist. Habt ihr letzten Sonntag den Tatort mit Ulrich Tukur gesehen? Irgendwas mit Murmeltier. Der Titel irgendwie und dann Murmeltier. Der Kommissar erlebt in diesem Film, der an den Film Täglich grüßt das Murmeltier sich anlehnt, ja, immer wieder denselben Tag. Passiert immer wieder das Gleiche. An diesem Tag findet, Pech gehabt, eine Geiselnahme in einer Bank statt und er wird da zugerufen und er versucht, diese Situation zu lösen, in diese Geiselnahme, und kommt Tag für Tag dabei um und wacht dann immer wieder zack in seinem Bett auf und klingelt wieder das Handy, Geiselnahme, ja, so. Und es nervt ihn zusehends, dass er immer wieder beim Aufstehen stolpert, dass immer wieder der Nachbar die Hardrock da laufen hat, boom, 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 dass immer wieder ein dusseliger Polizist ihm Kaffee über die Hose kippt, jeden Tag das Gleiche und jeden Tag wird er umgelegt. So, immer wieder auf verschiedene Weise, weil er natürlich jeden Tag was anderes ausprobiert, wie er diese Situation da lösen kann und den Täter schnappen. Und irgendwann wird er dann nachlässiger bei seinen Versuchen, auch so ein bisschen, geht mehr Risiko ein, macht das auch mal im Schlafanzug, tut illegales Zeug, weil er irgendwie weiß, das geht gleich schon wieder und dann wache ich wieder auf. Er checkt dann auch irgendwann, dass der Geiselnehmer in derselben Zeitschleife hängt. Der nämlich stirbt auch immer irgendwie und kommt auch immer wieder in derselben Situation raus und hat deswegen auch null Bock, sich irgendwie Mühe zu geben, diese Sache hier zu lösen. Also so ist ungefähr, der ist wirklich gut, dieser Tatort. Was ich aber sagen will, ist dieses Tag für Tag die gleiche Scheiße. So, also natürlich erleben wir nicht immer denselben Tag, ja, aber vielleicht kennst du etwas in deinem Leben, wo das passt. Immer wieder Nöte, Rückschläge oder immer wieder die eigenen Fehler oder immer wieder der gleiche Typ im Spiegel. Das Leben kann schon müde machen. Das Leben ist sogar richtig gut da drin, uns müde zu machen. Verändert sich irgendwie nichts, ja? Und manche von uns sind so Glücksritter, ja, aber ich glaube, in jedem Leben gibt es irgendwas, was, sagen wir mal, ungut ist, so richtig zermürbend, was keiner braucht, was wirklich keiner braucht. Und in manchen Leben geht das schon seit langem so. Du stehst morgens auf und du versuchst das zu ändern, oder vielleicht ist es auch etwas, wo du gar keinen Einfluss hast, du hoffst auf Veränderungen, aber Tag für Tag, klar läuft es manchmal besser, es gibt gute Tage, dann ist es mal wieder schlechter, aber dann kommt wieder dieser Tag, da wachst du auf und es geht wieder von vorne los. Was auch immer das sein mag jetzt, Nöte. Und Paulus sagt, freue ich mich drüber. What? Freue ich mich drüber. Ja, weil kann man durchhalten lernen. Denke ich, ja, das stimmt. Und durchhalten, wer durchhalten gelernt hat, der bewährt sich. Also der kommt so eine Konstanz, den wirft nichts mehr so aus den Schuhen. Ich würde mal sagen, was uns nicht umbringt, macht uns nur noch härter. So dieses Ding irgendwie, oder? Und das macht die Hoffnung größer. Die Hoffnung, dass trotz diesem Tag für Tag Zeitschleife irgendwann es einen Ausweg gibt. So, Paulus leuchtet mir überhaupt nicht ein. Also es leuchtet mir ein, durchhalten macht uns härter, ja. Aber warum das zum Schluss die Hoffnung größer machen soll? Ich finde, man könnte auch so formulieren. Ich zitiere ihn jetzt nochmal nur mit meinen Gedanken. Denn wir wissen, dass Not uns mit der Zeit zermürbt. Und wer zermürbt wird, droht irgendwann aufzugeben. Und wer aufgibt, begräbt seine Hoffnung. Finde ich auch logisch. Jetzt ist es so, da wo wir was logisch finden, und die Bibel redet so ganz anders, da liegen meistens die Entdeckungen, die man machen kann. Also nicht immer, aber meistens ist es genau da gut, mal zu buddeln und zu überlegen, warum? Weil die Leute waren auch nicht dumm, die das geschrieben haben. Was ist das Wertvolle hier? Der nächste Satz, den Paulus dann sagt, ist mein persönlicher Favorit in dem Text, obwohl er auch erstmal falsch klingt. Also ich sag nochmal, Paulus sagt also, ja, Nöte, warum auch immer, er das sagt, aber er freut sich über Schwierigkeiten, weil man über Durchhalten und Bewährung zu Hoffnung kommt. Und dann treibt er das auf die Spitze und sagt, in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Und wieder denke ich zuerst mal, oh doch. Also natürlich werden Hoffnungen enttäuscht. Was ist das für eine fahrlässige Aussage? Tag für Tag, ja, erlebe ich das doch. Natürlich, klar, Hoffnung hält vielleicht mich Tag für Tag über Wasser, ja. eine Zeit lang. Ich gebe Tag für Tag nicht auf, weil ich halt immer noch hoffe. So, da hat Hoffnung schon eine Kraft, schön. Aber manche Nöte münden manchmal in dem schlechtest denkbaren Ausgang. Und dann ist Hoffnung wirklich enttäuscht. Weil, fertig. So denke ich. Und dann denke ich auf der anderen Seite, wie schön das wäre, wie gut wäre ein Leben, wo ich das sagen könnte, egal wie alles ist, ich weiß, in Hoffnung werde ich nicht enttäuscht. Und dann frage ich Paulus, warum glaubst du das? Warum glaubst du das? Der nächste Satz ist, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Da ist was von Gott in uns. Das haben wir nicht herbeigeholt. So. Das hat unser Herz und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Paulus glaubt das. Ach so, und das ist jetzt schon hier zweiter Punkt B sozusagen. Dass er uns liebt. Das hier ist die Begründung für das. Paulus glaubt das, weil er sicher ist, dass Gott uns liebt. Das klingt so banal, aber wenn das wahr ist, dann ist es das, was Menschen verändert. Dann liegt hier der Grund, dass alle gemeint sind und dass es leicht ist, reinzukommen. Keine Grenzen. Und dass doch der ganze Mensch gemeint ist und dass dieser ganze Mensch tatsächlich sich verändert. Liebe kann das. Das ist übrigens das erste Mal, dass im Römerbrief das Wort Liebe vorkommt. Vorher hat er nicht mit Liebe Gottes argumentiert. In Kapitel 5 kommt er sozusagen zu diesem Wow. Das ist alles, was ich bisher gesagt habe. Es ist Ausdruck der Liebe Gottes. Weil Gott uns liebt, deshalb werden Hoffnung nicht enttäuscht. Und das habe ich jetzt ein bisschen falsch gesagt. Eigentlich steht da, werden wir in Hoffnung nicht enttäuscht. Und zwar auch dann, wenn meine Hoffnung auf den Job oder so kaputt geht oder die Hoffnung auf Gesundheit kaputt geht oder keine Ahnung, was du so hoffst. Ja? Auch dann, wenn das bestehen bleibt, dass Gott uns liebt, dann stirbt Hoffnung nicht, wenn einzelne Hoffnungen begraben werden müssen. Dann ist das irgendwie eine Fröhlichkeit, die die Traurigkeit tragen kann. Nicht die sie überdeckt, sondern die sie irgendwie tragen kann. Dann stirbt die Hoffnung nicht mal dann, wenn du stirbst oder wenn ich sterbe. In dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Darum bin ich so fröhlich. Und jetzt beschreibt er zum Schluss noch, dass das, was Jesus Christus am Kreuz tat, darum ging es ja in den Kapiteln, den ersten Kapiteln, ich glaube 2 und 3 vor allem, stark, warum das eine Liebestat Gottes ist. Das hat er vorher so nicht gesagt. Warum das eine Liebestat Gottes ist. Denn wegen dieser Tat hier ist er so sicher, dass du Frieden mit Gott hast. Wegen dieser Tat hier ist er so sicher, dass Hoffnung nicht enttäuscht wird, dass Gott uns liebt. Er sagt es so, kann ja sein, dass einer mal sein Leben gibt für einen anderen, weil der andere das wert ist. Ja, also irgendeine Situation und es ist jetzt einfach wichtiger, dass der andere am Leben bleibt, weil ja so dieses Heroische, ja, das ist so ein edler Mensch und hier, das ist eine Heldentat, ich gebe mein Leben auf, damit du musst überleben, lass mich zurück, irgendwie so dieses. Das kann ja sein, sagt er, dass es das mal gibt irgendwie, dass Menschen das schon mal tun. Aber wenn einer stirbt, für jemanden, der es objektiv nicht wert ist, und dann sagt er, wenn einer stirbt, sogar für jemanden, der noch nicht mal wenigstens unschuldig ist, also Opfer, nee, der ist eventuell sogar Täter, wenn einer stirbt für die eigenen Feinde, dann gibt's dafür nur einen Grund. Liebe. Irgendwie muss da Liebe sein, sonst gibt es dafür keinen Grund. Paulus erklärt das Kreuz ja schon auch mit Worten, auch in diesem Text habt ihr es eben gemerkt, mit Worten wie Sünde und Zorn Gottes und so und Jesus stirbt, damit wir gerettet werden. Aber über all dem steht, das alles ist eine Liebestat. Und zwar nicht von Jesus gegenüber Gott, sondern von Gott selbst in Jesus. Und wenn man das nicht festhält, wird die ganze Kreuzestheologie schief und komisch. Paulus sagt, Gott versöhnt uns mit sich. Das sagt man ja sonst andersrum. Ne? Eigentlich kann ich ja nicht dich mit mir versöhnen, ich kann mich nur mit dir versöhnen. Aber Paulus sagt, nee, aber Gott ist umgekehrt. Gott muss man nicht versöhnen, der muss uns mit sich versöhnen. Wir müssen versöhnt werden. Ich frage wieder zum Schluss, warum bist du dir da so sicher? Vielleicht vernichtet ja doch eher der Zorn Gottes einen Menschen am Kreuz, ja, damit die anderen davonkommen. Vielleicht ist es doch eher so rum. Wäre dann irgendwie trotzdem gut für uns, ne? Aber Liebe? Warum bist du dir so sicher, dass das eine Liebestat ist? Weil am Ende der Geschichte Leben steht. Ostern, Auferstehung. Der hier stirbt, ist auferstanden und lebt. Und zwar nicht, weil er Gott ausgetrickst hat. Doch auferstanden, so, ne? Das ist nicht die Idee. Sondern weil Gott der Schöpfer des Lebens ist und der Tod eigentlich nicht die Lösung, sondern das Problem, das überwunden wird. Warum bin ich so fröhlich? Was verwandelt mich von innen? So dass ich als Einzelner mit meinem ganzen Herzen gemeint bin und dabei bin und doch alle gemeint sind und dabei sein können. Was hat die Kraft, alle zu verwandeln und die Welt zu enden? Das glauben zu können, dass wir Frieden mit Gott haben. Kannst du einfach mal glauben. Dass wir in Hoffnung nicht enttäuscht werden. Wie schön ist das, das wissen zu können. Glauben zu können, dass er uns liebt. Das ist diese verwandelnde Kraft.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.